Ulrike Bartholomäus, wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann? Die große Orientierungslosigkeit nach der Schule. Viele junge Erwachsene stehen nach der Schule unter enormem Druck, ihren weiteren Werdegang zu gestalten. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zu hohe Erwartungen der Eltern, die überbordende Auswahl an Studienmöglichkeiten, Orientierungslosigkeit, die Ablenkungen des digitalen Lifestyles und nicht zuletzt die fehlende Reife führen oft zur Überforderung, die leicht in Passivität umschlägt. In diesen Blinks erfährst du, wie Eltern ihren Nachwuchs nach dem Schulabschluss unterstützen können, damit der Übergang ins selbstständige Erwachsenenleben nicht zur Tortur wird. Blink Nummer 1. Der Eintritt ins Studium überfordert junge Menschen. Zum Glück leben wir nicht mehr im Mittelalter. Was die Lebensgestaltung und Berufswahl angeht, hatte man damals kaum eine Wahl. Nur die wenigsten konnten eine Universität besuchen und hatten dann genau 4 Alternativen zur Auswahl. Recht, Medizin, Theologie oder die freien Künste. Mehr Studienfächer gab es nicht. Und wie sieht es heute aus? Heutzutage können Abiturienten aus sage und schreibe 19.000 Studiengängen und hunderten Standorten aussuchen. Hinzu kommen all die Ausbildungs- und Lehrberufe. Kein Wunder also, dass so mancher Schulabgänger angesichts dieser Flut von Optionen hoffnungslos überfordert ist. Dabei studieren die Deutschen so fleißig wie nie zuvor. Laut Statistischem Bundesamt waren im Wintersemester 2018-19 2,6 Millionen Menschen an Hochschulen eingeschrieben. Das sind erst einmal gute Nachrichten, denn das Resultat ist ein Zuwachs an qualifizierten Arbeitskräften und eine niedrige Arbeitslosenquote unter Jugendlichen. Allerdings ist der Weg bis in den Hörsaal für viele Jugendliche eine echte Herausforderung und bereitet ihnen einiges Kopfzerbrechen. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar in Anbetracht all der Fragen, die vor Studienbeginn geklärt werden müssen. Was und wo will ich studieren? Reicht mein Notendurchschnitt für den Numerus Clausus? Und falls nicht, in welcher anderen Stadt stehen meine Chancen besser? Kann ich die Zulassungsbeschränkung umgehen, wenn ich im Ausland studiere? Dabei ist es doch eigentlich der pure Luxus, so viele Optionen zu haben, oder etwa nicht? Ein Phänomen namens Auswahlparadox beschreibt den verqueren Umstand, dass wir mit einer Entscheidung am Ende umso unzufriedener sind, je mehr Wahlmöglichkeiten uns ursprünglich offen standen. Die riesige Auswahl an Studienfächern und die damit verbundene Qual der Wahl ist aber nicht das einzige Problem. Ein zusätzliches Hindernis entstand durch die Verkürzung der Schuldauer von 13 auf 12 Jahre. Teilweise müssen schon 17-Jährige ihre Zukunft planen, obwohl viele von ihnen in diesem Alter noch gar nicht in der Lage sind, so weitreichende Entscheidungen zu treffen. Das hat auch damit zu tun, dass sich der Erziehungsstil im Vergleich zu früheren Zeiten verändert hat. In der Vergangenheit herrschten innerhalb der Familie deutlich autoritärere Verhältnisse und die Jugendlichen mussten früher Verantwortung übernehmen. Das führte dazu, dass sie im Alter von 18 Jahren gezwungenermaßen schon wesentlich reifer waren als ihre Altersgenossen heutzutage, die meist sehr viel behüteter aufwachsen. Wenn ein junger Mensch bis dato noch nicht einmal selbstständig einen Arzttermin vereinbaren musste, ist es kaum verwunderlich, dass er sich überfordert fühlt, wenn er auf einmal einen Studienkredit aufnehmen oder BAföG beantragen soll. Blink Nummer 2. Gefühlschaos und überzogene Erwartungen erschweren den Start ins eigenständige Leben. Der Druck, quasi von heute auf morgen die Richtung des zukünftigen Lebensweges festzulegen, verunsichert also viele Schulabgänger. Gefühlschaos, Selbstzweifel oder Selbstüberschätzung sind da fast schon vorprogrammiert. Viele Jugendliche kämpfen zum Beispiel mit Zukunftsängsten und Schuldgefühlen. Wenn der Nachwuchs nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll oder Sorgen hat, den Eltern auf der Tasche zu liegen, nagt das am Selbstwertgefühl und kann leicht zu einer Blockade führen. Eine solche Blockade äußert sich zum Beispiel in Prokrastination, im Volksmund auch Aufschieberitis genannt. Das ist ein echter Teufelskreis, denn das ständige Aufschieben wichtiger Aufgaben erzeugt nur noch mehr schlechte Laune und Schuldgefühle. Laut der Psychologin Stefanie Stahl hat ein geringes Selbstwertgefühl noch tiefer liegende Gründe. Und zwar wird das Fundament für unser Selbstbewusstsein bereits im frühen Kindesalter gelegt, nämlich durch positive und negative Prägungen. Fühlen wir uns geliebt, wirkt sich das positiv auf unser Selbstwertgefühl aus. Bekommt man hingegen ständig vermittelt, unfähig oder auf andere Art unzulänglich zu sein, entstehen negative Glaubenssätze über die eigene Person, die sich in Minderwertigkeitsgefühlen ausdrücken. Um das Selbstwertgefühl zu stärken, müssen die Jugendlichen sich dieser schädlichen Glaubenssätze erst einmal bewusst werden und erkennen, dass sie nichts mit ihnen selbst zu tun haben. Der nächste Schritt ist dann, die negativen Glaubenssätze durch positive, wie zum Beispiel »Ich bin okay« oder »Ich genüge« zu ersetzen. Auf diese Weise wächst das Selbstwertgefühl, die Blockaden können sich lösen und den Blick auf eine positive Zukunft freigeben. Ganz anders als die Selbstzweifler erwarten Jugendliche, die zur Selbstüberschätzung neigen, meistens zu viel von sich und ihrem Leben. Ständig wollen sie nur das Beste und Coolste, merken aber nicht, dass ihre anspruchsvolle Haltung völlig unrealistisch ist. Doch woher stammen diese überzogenen Erwartungen? Einen großen Anteil daran haben der Autorin zufolge fragwürdige Vorbilder, die den Jugendlichen tagtäglich in den sozialen Medien begegnen. All die erfolgreichen Influencer lassen das Leben allzu mühelos und glamourös erscheinen. Und ehe sie es sich versehen, haben die Jugendlichen einen ähnlich perfekten Lebensplan ausgetüftelt. Doch was, wenn sie zum Beispiel in der hippen Großstadt keinen Studienplatz bekommen, sondern stattdessen irgendwo in der Pampa landen? Ohnehin sollten Jugendliche sich nicht zu früh auf bestimmte und womöglich zu ambitionierte Ziele versteifen. Dadurch werden sie unflexibel und verschenken die Chance auf andere interessante Möglichkeiten. Viele Unternehmen sind zum Beispiel besonders an kreativen Querdenkern mit ungewöhnlichen Lebensläufen interessiert. Die entstehen aber nicht, wenn Augen und Gedanken von morgens bis abends am Smartphone oder Rechner kleben. Blink Nummer 3. Der digitale Lifestyle raubt Zeit und Energie. Wenn man sich überfordert fühlt und einem alles zu viel wird, verkriecht man sich gerne oder verbringt seine Zeit mit Dingen, die man kennt und mag und die nicht viel Anstrengung erfordern. Besonders bei Jugendlichen fällt die Wahl in solchen Fällen oft auf digitale Verlockungen wie Computerspiele, Instagram, YouTube und Co. Das mag harmlos klingen, kann aber zu einem echten Problem ausarten. Wie Alkohol und Drogen können nämlich auch Aktivitäten süchtig machen, da unser Gehirn nicht unterscheidet zwischen einer Substanz und einer Tätigkeit, die uns besonders gut gefällt. Das Belohnungssystem des Körpers schüttet in beiden Fällen den Neurotransmitter Dopamin aus und versetzt uns damit in einen Lustrausch. Das führt auf Dauer zu einer Überversorgung mit Dopamin, woraufhin der Körper mit einer allmählichen Drosselung des Neurotransmitters reagiert. Um das Glücksgefühl dennoch aufrechtzuerhalten, müssen wir uns unserem Laster dann umso intensiver hingeben. Hat man erst einmal eine Sucht entwickelt und kann sie aus irgendeinem Grund nicht mehr befriedigen, machen sich Entzugserscheinungen bemerkbar, die von Unruhe und Nervosität über Stimmungsschwankungen bis hin zu Aggression reichen können. Laut einer Studie der Krankenkasse DRK und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf verbringen Jugendliche durchschnittlich 2,5 Stunden täglich in den sozialen Netzwerken und immerhin 2,6% der 12- bis 17-Jährigen sind tatsächlich süchtig danach. Allerdings sind Online-Aktivitäten nicht per se schädlich. Wie bei allem anderen macht auch hier die Dosis das Gift. Solange das Surfen im Internet nicht überhand nimmt, kann es durchaus positive Effekte haben. So lernen junge Menschen zum Beispiel spielerisch den Umgang mit der digitalen Welt, eine wichtige Kompetenz, die immer mehr Arbeitgeber voraussetzen. Außerdem ist nicht alles, was junge Menschen online konsumieren, bloß stumpfsinnige Unterhaltung oder Ablenkung. Sie beschäftigen sich ebenso mit ihren Interessen und finden so vielleicht heraus, wo ihre Stärken liegen, was wiederum indirekt bei der Zukunftsplanung hilft. Dennoch können YouTube, Facebook, Instagram und Co. zu echten Energiefressern werden, die den Jugendlichen Zeit und Konzentration rauben, die an anderer Stelle dringend benötigt werden. Problematisch wird es zum Beispiel, wenn die Jugendlichen selbst im Schulunterricht nur mit ihrem Smartphone statt mit dem Lernstoff beschäftigt sind, ihre Hausaufgaben vernachlässigen oder keine Freunde mehr treffen, weil sie auch zu Hause andauernd vor dem Rechner hocken. Spätestens dann ist es für die Eltern an der Zeit, einzugreifen und klare Regeln für den Umgang mit den digitalen Zeitfressern festzulegen. Eine sinnvolle Begrenzung der täglichen Nutzungsdauer etwa kommt dabei nicht nur der Schul- und Sozialkompetenz zugute, sondern auch der Entwicklung des jugendlichen Gehirns. Denn wie sich gezeigt hat, benötigt die länger als bisher angenommen. Blink Nummer 4. Das Gehirn entwickelt sich über lange Zeit und begünstigt bei jungen Menschen risikoreiches Verhalten. Kennst du auch diese jungen Großtour, die sich mit Vollendung des 18. Lebensjahres auf einmal für erwachsen halten? Dabei bedeutet Volljährigkeit noch lange nicht, dass die betreffende Person nun auch vernünftig und verantwortungsbewusst ist. Tatsächlich dauert die geistige Entwicklung noch mehrere Jahre an. Früher ging man davon aus, dass die Pubertät mit circa 13 Jahren einsetzt und mit 18 abgeschlossen ist. Inzwischen weiß man jedoch, dass die geistige Entwicklung erst mit etwa Mitte 20 vollständig abgeschlossen ist und sich das Heranreifen in drei Phasen unterteilt. Die Pubertät dauert bei Mädchen etwa bis zum 18., bei Jungs bis zum 20. Lebensjahr. Es folgt die Adoleszenz, die sich unabhängig vom Geschlecht grob bis zum 22. Lebensjahr hinzieht. Und schließlich durchleben junge Erwachsene die Spätadoleszenz, die sich bis zum 25. Lebensjahr erstreckt. Im Verlauf der letzten beiden Phasen, also der Adoleszenz und der Spätadoleszenz, gibt es große Unterschiede, was die Eigenständigkeit der Heranwachsenden angeht. Allerdings sind junge Frauen tendenziell früher unabhängiger als ihre männlichen Altersgenossen. In Zahlen ausgedrückt heißt das, 56% der weiblichen Erwachsenen leben im Alter zwischen 18 und 24 Jahren noch bei ihren Eltern, während es bei den jungen Männern immerhin 68% sind. Viele junge Menschen fühlen sich in dieser Zeit unsicher. Eltern sollten jedoch nicht den Fehler machen, darauf mit Bevormundung zu reagieren. Stattdessen ist es wichtig, dem Nachwuchs Vertrauen entgegenzubringen. Dazu gehört auch, den Jugendlichen Raum zu geben, Fehler zu machen, damit sie daraus lernen können und an Selbstsicherheit gewinnen. In diesem Sinne wirken Fehler als eine Art Entwicklungsbeschleuniger. Eine gute Möglichkeit, sich auszuprobieren und den eigenen Interessen auf die Spur zu kommen, sind zum Beispiel Praktika und Nebenjobs. Indem sie mit Kollegen interagieren und Feedback von Vorgesetzten bekommen, erhalten die Jugendlichen die Gelegenheit, wichtige soziale Kompetenzen auszubilden. Trotz der erwähnten Verunsicherung sind junge Menschen risikobereiter als Erwachsene. Und das ist auch gut so, denn es hilft bei der Abnabelung von den Eltern und dem mutigen Sprung ins kalte Wasser des Erwachsenenlebens. Der jugendliche Leichtsinn hat also eine wichtige Funktion. Doch woher kommt er eigentlich? Seinen Ursprung hat er im limbischen System, das für die Verarbeitung von Gefühlen zuständig ist. Bei Teenagern reift dieser Teil des Gehirns sehr schnell heran und belohnt risikoreiches Verhalten mit positiven Gefühlen. Der für Vernunft und Impulskontrolle verantwortliche präfrontale Kortex entwickelt sich dagegen wesentlich langsamer, nämlich bis etwa Mitte 20. Die Vernunft ist also eine Spätzünderin. Welche negativen Konsequenzen das hat, zeigt sich zum Beispiel im Straßenverkehr. So haben 18- bis 24-Jährige einer Statistik des Deutschen Verkehrssicherheitsrats zufolge das höchste Unfallrisiko unter allen Verkehrsteilnehmern. Es wäre also klug, den Heranwachsenden mehr Zeit für ihre Entwicklung einzuräumen. Vielleicht wäre eine Auszeit dafür die beste Option. Blink Nummer 5. Junge Menschen brauchen Zeit und Raum, um sich auszuprobieren. Weißt du noch, wie es damals war, als du selbst mit der Schule fertig warst? Von Büffeln und Prüfungsstress hattest du bestimmt fürs Erste die Nase voll und wolltest einfach dein Leben genießen. Bei der heutigen Jugend ist das nicht anders und viele Schulabgänger nehmen sich deshalb nach dem Abitur erst einmal eine Auszeit. Daran ist im Grunde auch nichts verkehrt, zumal viele vom Ende der Lebensphase Schulzeit ohnehin überfordert sind und Zeit brauchen, sich zu orientieren. Anstatt sich einfach für irgendetwas an der Uni einzuschreiben, damit im Lebenslauf bloß keine Lücke entsteht, ist eine Auszeit häufig die bessere Wahl. Denn so ein Gap Year ermöglicht es den jungen Menschen, wichtige Erfahrungen zu sammeln und zu üben, auf eigenen Beinen zu stehen. Allerdings sollte die Zeit zwischen Abitur und Studium schon dem Zweck dienen, sich mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen. Ein Jahr lang nur Party zu machen oder am Strand zu faulenzen, ist da eher kontraproduktiv. Entscheidend ist, dass die Jugendlichen ihre Komfortzone verlassen, sich ausprobieren und die Erfahrung machen, Hindernisse eigenständig zu bewältigen, sei es nun bei einem freiwilligen sozialen Jahr, einem Au-pair-Aufenthalt im Ausland, Work and Travel in Neuseeland oder einer Rucksacktour quer durch Asien. Aber auch die schönste Auszeit geht irgendwann zu Ende. Im besten Fall ist dem jungen Menschen in dieser Zeit klar geworden, was er studieren möchte. Hochmotiviert schreibt er sich an der Uni ein, doch schon nach einigen Wochen oder Monaten im Hörsaal merkt der frischgebackene Student, dass es irgendwie nicht so recht läuft. Und jetzt? Trotzdem weitermachen oder lieber die Notbremse ziehen? In so einer Situation ist es vor allem wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen. Schließlich bedeutet ein Studienabbruch noch lange nicht das Ende der Karriere. Tatsächlich liegt die Quote der Abbrecher und der Bachelorstudenten in Deutschland bei 29%, also fast einem Drittel. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von zu hohen Anforderungen über falsche Erwartungen bis hin zu mangelndem Interesse. In jedem Fall sollte man den Ursachen für die Schwierigkeiten auf den Grund gehen, bevor man sich entschließt, das Studium abzubrechen. Liegt es an mangelnden Grundkenntnissen, die eventuell nachgeholt werden können? Vielleicht stellt sich aber auch heraus, dass grundsätzliche Lernschwierigkeiten bestehen und die betroffene Person eher praktisch veranlagt ist. In diesem Fall wäre eine Ausbildung womöglich der bessere Weg, um das eigene Potenzial zu entfalten. Auch das ist kein Beinbruch, sondern eine wertvolle Erkenntnis und ein Gewinn für die Zukunftsplanung. Blink Nummer 6. Damit Jugendliche ins Erwachsenenleben starten können, müssen Eltern loslassen. Wir wollen doch nur dein Bestes. Ein typischer Spruch besorgter Eltern, die meinen, genau zu wissen, was das Richtige für ihr Kind ist. Doch die Zeiten ändern sich und wer sagt, dass Mamas und Papas Ansichten und Ziele auch für ihre Sprösslinge gelten? Zu hohe Erwartungen und ständige Kontrolle seitens der Eltern sind sogar eher hinderlich und können die Entwicklung junger Erwachsener blockieren. Zudem haben auch Eltern die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und können irren. Entgegen der landläufigen Meinung vieler Eltern sind beispielsweise Abitur und Studium heutzutage keine Garanten mehr für pralle Taschen und eine steile Karriere. Außerdem hat sich innerhalb der Generation Y ein Wertewandel vollzogen. Vielen jungen Menschen ist etwa Jobsicherheit oder eine ausgeglichene Work-Life-Balance wesentlich wichtiger als maximaler Verdienst oder ein hoher Status. Da Eltern aber nach wie vor einen erheblichen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder haben, sollte ihr Ziel darin liegen, in Gesprächen gemeinsam mit dem Kind herauszufinden, welcher Beruf tatsächlich gut zu seinen Talenten und Interessen passt. Besorgten Eltern fällt das Loslassen häufig schwer. Und während der Pubertät ist elterliche Fürsorge auch durchaus angemessen, weil sie den Nachwuchs vor allzu viel jugendlichem Leichtsinn und Draufgängertum schützt. Doch etwa ab dem 16. Lebensjahr ist es an der Zeit, den Heranwachsenden nach und nach mehr Eigenverantwortung zu übertragen. Zum Beispiel, indem man sie Termine bei Ämtern und Ärzten selbstständig vereinbaren oder alleine in den Urlaub fahren lässt. Auf die Art entwickeln die Jugendlichen Stück für Stück ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Die Gewissheit, Herausforderungen aus eigener Kraft meistern zu können. Diese Selbstwirksamkeit ist essentiell, denn sie bildet die Basis für das Erlernen sogenannter Selbstkompetenzen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen oder sich eigenständig zu motivieren. Statt ihre heranwachsenden Kinder also permanent zu kontrollieren oder mit eigenen Erwartungen zu bombardieren, sollten Eltern ihnen auf Augenhöhe begegnen und ihre Selbstständigkeit fördern. Ohnehin müssen Eltern manchmal schmerzhaft einsehen, dass sie nicht bei jedem Problem der beste Ansprechpartner für ihr Kind sind. Blink Nummer 7. Wenn Eltern nicht mehr zu ihrem Kind durchdringen, ist Hilfe von außerhalb angezeigt. Im Mittelalter wurde der Beruf der Eltern auf die Kinder vererbt. So entstanden ganze Dynastien von Hebammen, Hufschmieden und Zimmerleuten. Auch heute noch gibt es Eltern, die auf den Fortbestand ihrer Zunft pochen. Wenn der Papa zum Beispiel darauf besteht, dass der Sohn den Familienbetrieb übernimmt, dieser aber ganz andere Pläne für seine Zukunft hegt, ist der Konflikt vorprogrammiert. Entweder gibt es andauernden Zwist oder der Nachwuchs fügt sich und wird unglücklich. In so einer Situation sind Papa oder Mama nicht unbedingt die besten Ansprechpartner, um den verunsicherten Jugendlichen zu ermutigen, die eigenen Ziele zu verfolgen. In solchen Fällen kann daher mitunter eine außenstehende Person am besten vermitteln und helfen, vertrackte Familiendynamiken aufzubrechen. Wichtig ist, dass der Mentor oder die Mentorin emotional nicht in die Auseinandersetzung involviert ist. Für diesen Job eignet sich zum Beispiel ein Onkel oder eine Tante, aber auch eine unvoreingenommene Person aus dem Freundeskreis. Allerdings gibt es auch Lebenslagen, in denen selbst Mentoren nicht weiterhelfen können. Wenn zum Beispiel psychische Probleme ins Spiel kommen, ist professionelle Hilfe das Mittel der Wahl. Wie bereits erwähnt, sind Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsenenleben besonders labil und damit auch anfällig für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Panikattacken. Ein häufiger Auslöser psychischer Krisen ist Stress, der zum Beispiel durch Prüfungsdruck oder die Herausforderungen des neuen Lebensabschnitts entsteht. So ergab eine Studie zur Gesundheit deutscher Studierender aus dem Jahre 2018, dass ganze 25% der Studierenden unter massivem Stress leiden. Doch auch Alkohol- und Drogenmissbrauch können zu psychischen Problemen führen. Regelmäßiger Cannabiskonsum in jungen Jahren kann beispielsweise das sogenannte amotivale Syndrom auslösen, das mit mangelnder Motivation und verlangsamter Reaktionsfähigkeit einhergeht. Wenn Eltern bei ihren Kindern Anzeichen einer psychischen Erkrankung bemerken, sollten sie natürlich erst einmal das Gespräch mit ihnen suchen. Aber auch keine falsche Scheu haben, einen Profi zu Rate zu ziehen. Denn Profis können viel besser einschätzen, wie gravierend ein psychisches Problem tatsächlich ist. Ein überflüssiger Besuch beim Psychologen ist allemal besser, als nichts zu tun und abzuwarten, bis es womöglich zu spät ist. Das waren die Blinks zu »Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann« von Ulrike Bartholomäus. Die Kernaussage dieser Blinks ist folgende. In der Umbruchphase zwischen Schule und Studium sind junge Erwachsene oft überfordert und verunsichert, weil sie nicht wissen, was sie im Leben tun wollen. Mit dieser Orientierungslosigkeit können Eltern oft nicht umgehen. Doch anstatt Musterlebensläufe von ihren Sprösslingen zu erwarten, sind Eltern gut beraten, ihrem Nachwuchs eine Verschnaufpause zu gönnen und Raum zum Ausprobieren zu gewähren. Ein sinnvoll genutztes Gap Year ist beispielsweise eine großartige Möglichkeit, an neuen Erfahrungen und Aufgaben zu wachsen und schließlich einen Plan für die Zukunft auszuhecken. Was du konkret umsetzen kannst, versuche zu verstehen, was dein Kind beschäftigt. Ein Smartphone- und Computerverbot bringt nichts außer Streit und Frust. Versuche stattdessen zu begreifen, was dein Kind so sehr an Instagram, Snapchat und Co. interessiert. Anschließend könnt ihr gemeinsam über einen sinnvollen Umgang mit den sozialen Medien reden und Nutzungsregeln vereinbaren. Apropos sinnvoll, hat dich das eben Gehörte weitergebracht? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel »Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann« als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.